Als Reaktion auf die neuen US-Zölle hat Frankreichs Präsident Macron die Unternehmen seines Landes dazu aufgerufen, vorerst nicht mehr in den USA zu investieren. Es sei nicht angemessen, in dieser Situation Milliarden Euro in die US-Wirtschaft zu stecken, betonte Macron. Aus Paris Karl Rienecker.
Die Entscheidung von Donald Trump sei brutal und ungerechtfertigt, so der französische Präsident. Die Maßnahmen seien von extremer Schwere für die europäische Wirtschaft. Das sagte Macron bei einem Treffen mit Vertretern betroffener Wirtschaftszweige im Élysée-Palast. Macron rief die in den USA vertretenen französischen Unternehmen dazu auf, alle Investitionsprojekte auszusetzen, bis die Ankündigungen von Zollerhöhungen durch US-Präsident Trump geklärt seien.
Die Union verliert nach einer neuen ARD-Umfrage deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU nur noch auf 26% der Stimmen, ein Minus von 3 Punkten. Das geht aus dem neuen Deutschland-Trend hervor. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die AfD geht 3 Punkte rauf auf 24%. Das ist ein neuer Höchststand für die AfD. Die SPD bleibt bei 16%, Grüne etwas im Minus 11%, Linke etwas hoch 10%. BSW und FDP wären nicht im Bundestag vertreten.
US-Außenminister Rubio ist Befürchtungen der NATO-Mitgliedstaaten entgegengetreten. Sein Land könnte dem Bündnis den Rücken kehren. Präsident Trump habe klargestellt, dass er die Allianz weiter unterstützt, sagte Rubio bei einem Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel. Er forderte allerdings erneut, dass die Mitgliedstaaten ihre Militärausgaben deutlich erhöhen müssten. Brandenburgs Ministerpräsident Voigt gefordert, dass in der neuen Bundesregierung ein Fünftel der Minister aus Ostdeutschland kommen sollte. Bei einem Treffen der Ostministerpräsidenten in Berlin sagte er, das löse nicht alle Probleme, aber es sei ein wichtiges Symbol. Auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagte, das Kabinett müsse unsere Gesellschaft und unser Land abbilden. Seit dem Nachmittag bekämpft die Feuerwehr in Brandenburg 2 Waldbrände. Bei Lindow im Landkreis Ostprignitz-Ruppin stehe auf einer Fläche von rund 1,5 Hektar der Wald in Flammen, teilte die zuständige Regionalleitstelle Nordwest mit. Im Elbe-Elster-Kreis südlich von Schönborn brennen ebenfalls rund 10.000 Quadratmeter Waldboden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht sternenklar, später Nebel, Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 18 und in Lübben-Spreewald 19 Grad. Morgen örtlich Nebel, danach sonnig oder locker bewölkt bis zu 22 Grad. Am Sonnabend freundlich, aber kühler. Am Sonntag Sonne und Wolken, nur noch 6 bis 9 Grad die höchsten Temperaturen. Die Zeit 20.03 Uhr.
Radio 3. Lesung.
Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Frühlingsabend. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Steffen Kopetzky. Mein Name ist Gesa Ufer und ich freue mich sehr, dass wir heute hier die Premiere dieses großartigen Romans feiern dürfen, Atom, hier im historischen Sendesaal des RBB. Das ist ein Ort, der wie ja kaum ein anderer in diesem Haus auch so viel Geschichte atmet. Und es ist lustigerweise auch ein Ort, zu dem Sie, Herr Kopetzky, ja richtige persönliche Beziehungen haben. Vielleicht können Sie uns noch mal ganz kurz schildern. Sie haben ja auch in diesem Haus schon eine ganze Weile verbracht.
Ja, das ist richtig, Frau Ufer. Ich habe als junger Student in Paris tatsächlich dann ein Hörspiel an den SFB geschickt, wie er damals noch hieß, und wurde dann eingeladen, das in der Dramaturgie vorzustellen. Bin dann mit dem Bus, gab es damals auch schon frühe 90er Jahre, von Paris über Nacht nach Berlin gefahren und dann mit meinem Koffer hier reingelaufen. Das war ein unglaubliches Erlebnis, natürlich den Paternoster und die ganzen Räumlichkeiten. Und so begann im Grunde meine Arbeit als Schriftsteller hier in diesem Haus des Rundfunks in Berlin. Und es ist besonders schön, heute Abend hier sein zu dürfen.
Ja, und Sie nehmen uns gleich mit diesem Roman auf eine richtige Zeitreise. Wir reisen zurück fast 100 Jahre gemeinsam in die Zeit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, dann mitten hinein in diesen furchtbaren Krieg, durchaus auch noch kurz in die Zeit danach. Und gleichzeitig erscheint uns dieser Roman in vielerlei Hinsicht erschreckend aktuell. Auch darüber werden wir heute Abend sicher noch kurz sprechen. Erst einmal möchte ich Sie aber ganz kurz vorstellen. Ein bisschen haben wir schon gehört aus Ihrem Leben. Sie sind Jahrgang 71, haben bereits viele wirklich hochgelobte Romane geschrieben. Ich habe gerade noch mal so durchgezählt und bin also bei mindestens 9 gelandet. Wie viele sind es denn insgesamt?
Ich glaube, das ist die korrekte Zahl.
Ah, mein Gott, ich bin so gut. Ja, und darunter vor allen Dingen in den letzten Jahren viel sehr erfolgreiche. Also Ihr Roman Monschau von 2021 stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Risiko hat es bis auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis geschafft. Propaganda war für den Bayerischen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschien Ihr Roman Damenopfer. Der wird gerade in mehrere Sprachen übersetzt. Alles Romane, die wirklich mit großen geopolitischen Konflikten des 20. Jahrhunderts umgehen, die vor dieser Folie spielen. Inwieweit knüpft dieser Roman Atom da an?
Nun, Atom beschreibt die spannendste Zeit im Grunde im frühen 20. Jahrhundert, als eben die Revanche für den Großen Krieg nochmal genommen werden sollte. Der war ja verloren gegangen und die Deutschen hatten im Grunde sofort nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gegen die Regeln des Versailler Vertrags begonnen, an neuen Waffen zu bauen, weil sie die Revanche wollten gegen die in den Westen. Deutschland fand sich ja traditionell eigentlich nicht als Macht, als Land des Westens, sondern sah sich als etwas Eigenes. Und um sich zu revanchieren, hat man gesagt, wir brauchen dazu neue Waffen. Auch aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs heraus wollte man neue Waffensysteme entwickeln. Und in dieser Zeit, wo also Wissenschaft benutzt wurde, um Kriege zu führen, geht der Roman mitten hinein.
Wo Sie auch gerade noch mal erzählt haben von Ihrer Zugfahrt von Paris nach Berlin. Das war der erste Roman, den ich von Ihnen gelesen habe, Grand Tour. Und das war ein wahnsinnig toller Roman, den Sie unbedingt noch nachlesen müssen. Aber der hatte ja noch nicht diesen geopolitischen Hintergrund, sondern das hat eigentlich irgendwann dann angefangen, Sie zu interessieren. Können Sie noch ungefähr rekonstruieren, wann und warum gab es da so eine Initialzündung?
In der Tat, es war im Grunde, während ich noch an dem Roman Grand Tour recherchiert habe, da war ich in Baden-Baden, es war im Herbst, der 11. September 2001 und ich hatte eigentlich vor, so ein paar Städten in Baden-Baden mir anzuschauen, gehe in mein Hotelzimmer und damals gab es ja noch keine Mobiltelefone oder keine Smartphones, um Nachrichten zu schauen, dann habe ich den Fernseher angemacht und war Vormittag und ich sah die Flugzeuge in die Türme in New York stürzen und immer wieder. Und erst dachte man, was ist das für eine merkwürdige Berichterstattung, bis einem klar wurde, naja, hier passieren gerade Dinge, die womöglich die Weltgeschichte verändern werden, an unser aller Leben beeinflussen werden. Und dieser Erfahrung und dem Hintergrund des politischen Islam und all den Dingen, die in den nächsten Jahren dann relevant werden würden, bin ich nachgegangen. Und das war im Grunde meine Schule der Geopolitik vor 100 Jahren dann zu sehen, dass auch schon mal der politische Islam eine große Rolle spielte während des Ersten Weltkriegs als eine deutsche Strategie. Und so kam ich auf dieses Gebiet als Literat und habe mir da Schritt für Schritt, Stück für Stück versucht, die Welt zu erklären und zu verstehen.
Ja, und in Atom tauchen wir also ein in die Entstehung der ballistischen Raketen, in den Wettlauf um die Atombombe. Wir erleben diese Zeit aus der Perspektive eines sehr sympathischen britischen Physikers, Simon Bately, der zu einer Art, man könnte schon sagen, Spion wider Willen wird. Überhaupt ist das, glaube ich, ihr erster, wirklich ihr Agenten-Thriller, wenn man so will, der also wirklich gewürzt ist mit sehr, sehr viel Spannung, in dem moralische Überlegungen, gerade um das Thema Wissenschaft, eine große Rolle spielen. Aber es geht auch um große Gefühle und wir treffen in Atom auch einfach diese Mischung, die dann wiederum enorm raffiniert mit historischen Fakten aufgefüllt wird. Und wie sich das anlässt, das wird uns jetzt niemand Geringeres als dieser Mann vorstellen, den ich jetzt auf die Bühne bitte. Wir freuen uns sehr auf einen der besten Schauspieler und Sprecher, die wir haben. Noch dazu ist er selber ein großartiger Erzähler. Der dritte Roman ist in der Mache. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Erscheint Ende Mai, Sputnik. Hier ist Christian Berkel. Herzlich willkommen. Und wir lernen jetzt diesen Simon Bedley kennen, und zwar in einer der ersten Szenen dieses Romans. Die führt uns nach England und ich würde sagen, Bühne frei. Christian Berkel liest aus Steffen Kopetzkys Atom.
Ein Barbarensport, der von Gentlemen gespielt wird. Dem Commander Scully Hamilton, einem schlanken, elegant gekleideten Mann von 35 Jahren mit schmalem Oberlippenbärtchen und lebendigen Augen, die stets so wirkten, als würde er seinem Gegenüber zuzwinkern, gefiel diese ironische Definition von Rugby, hätte man sie doch auch auf seine eigene Profession trefflich anwenden können. Der Commander gehörte zum einstigen Marinegeheimdienst seiner Majestät, welcher in der Nomenklatur als MI6 firmierte. Nicht weit von den direkt an der Themse gelegenen Bootshäusern diverser zur Universität Oxford gehörender Ruderclubs, in denen Scully selbst in seiner Studentenzeit vor dem großen Krieg das eine oder andere Mal in einem schnittigen Achter gesessen hatte, befand sich der Iffley Ground. Hier begegneten sich an diesem Sommernachmittag des Jahres 1926 die Rugby-Mannschaften von Oxford und Bristol. Nun bildeten die Teams Kreise, ihre Arme verschränkt, beugten die Köpfe und begannen sich zu drehen, mit den Füßen aufstampfend, um sich auf den Kampf einzustimmen. Scully Hamilton hatte ein zierliches Fernglas dabei und studierte nun die Mannschaft von Bristol, um zu sehen, welcher Spieler jetzt das Wort führte. Wie erhofft, war es die Nummer 10, ein mittelgroßer junger Mann mit kurzem Scheitel und sonnengebräuntem Teint. Ein gut aussehender Kerl mit starkem Nacken, muskelbepackten Armen und Waden, die seine dunkelroten Kniestrümpfe ausbeulten. Der Commander war nicht besonders gut im Lippenlesen, aber er sah, wie flüssig der junge Athlet seinen Kameraden zuredete. Das musste er auch. Denn die Nummer 10 war in allen Rugby-Mannschaften die Position des Flyhalfs, des Verbinders. Das war der zentrale Spieler, der zwischen Sturm und Verteidigung vermittelte, der Spieler mit der Übersicht, das strategische Gehirn der Mannschaft, der die Spielzüge ansagte und oft derjenige, der später die Torkicks versuchte. Ein Anführer. Es handelte sich um einen gerade mal 21-jährigen Studenten der Ingenieurswissenschaften, der dank eines Sportstipendiums in Bristol studierte und aus dem Industriestädtchen Rugby selbst stammte, jenem Ort, an dem diese Sportart einst erfunden worden war. Der junge Mann hatte sich für ein in England ausgeschriebenes Auslandsstipendium beworben, Zielort war die Berliner Universität, um dort Physik zu studieren. Das Deutschland der Nachkriegszeit war ein Mekka der Naturwissenschaften. Aber keineswegs alles, was dort geforscht wurde, war harmlose Erkundung im unschuldigen Naturreich der Physik oder Chemie. Commander Hamilton und der Broadway, der tatsächlich hinter dem unverdächtig wirkenden Stipendium steckte, suchten nach einem geeigneten jungen Menschen, Mann oder Frau, um diese Person in das Spiel des Geheimdienstes einzuführen. Nach allem, was er in der Bewerbung von ihm selbst und von seinen Professoren über ihn gelesen und was er gerade auf dem Court gesehen hatte, war Simon Bedley genau der Richtige. Scully war gespannt, wie er sich im baldigen Bewerbungsgespräch zeigen würde. Und so war Simon Bedley, nachdem er eine lebenslang geltende Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben hatte, im Januar 1927 nach Berlin gekommen, hatte eine angenehme, nicht übertrieben teure Wohnung im bayerischen Viertel von Berlin-Schöneberg angemietet, in unmittelbarer Nähe der Haberlandstraße, wo die Familie von Albert Einstein wohnte, und sich an der Friedrich-Wilhelms-Universität eingeschrieben, um unter anderem bei eben diesem berühmtesten, aber auch umstrittensten Physiker zu studieren. Ein junger Engländer in Berlin, der drittgrößten Stadt der Welt, die provinziell politisch aufgewühlt, aber auch durch und durch international war, voller Flüchtlinge, Exilanten und Weltbürger, in der jemand wie er nicht weiter auffiel. Unauffälligkeit und Zurückhaltung prägten während der ersten kalten und schneereichen Monate in Berlin auch seine Vorgehensweise. Er besuchte Sprachkurse in einem von einer älteren Dame geführten privaten Institut, das seine Unterrichtsräume am Kurfürstendamm unterhielt, ging fleißig auf die Universität und versuchte, sich vorsichtig an sein eigentliches Ziel heranzuarbeiten. Nun, An einem Freitag, Mitte Juli, war Simon diesem ein erhebliches Stück näher gekommen. Zum ersten Mal hatte er sich mit zwei Bekannten von der Universität zu einem gemeinsamen Ausflug an den Wannsee verabredet. Simon hatte sich im Kaufhaus des Westens Tennisshorts und einen weißen Polunder zugelegt, den er über dem kurzärmeligen Hemd trug, stellte aber am Bahnsteig der Ringbahn fest, dass ihn ein wenig fröstelte. Der Morgen war bedeckt, es ging ein lästiger Wind und auch geregnet hatte es schon wieder. In der Vossischen Zeitung, die er sich an einem Kiosk vor dem Bahnhof Schöneberg gekauft hatte, um sich die Wartezeit zu verkürzen, las Simon im Wetterbericht, dass die Ausbildung des Hochdruckrückens über West- und Nordeuropa voranging, ein Schwall kalter Luft seit gestern allerdings zwischen Elbe und Oder zu Gewittern führen könne, im Westen sogar zu Unwettern. Simon! »Sehe ich mit Vergnügen, dass du hast erworben diese Zeitung«, schrie es nun hinter ihm. Und wer da schrie, das war Sascha, der mit seinem zerknautschten grauen Hut und in genau denselben Kleidungsstücken aufkreuzte, die er in der Einstein-Vorlesung wie bei jeder anderen Gelegenheit trug. Sascha war das Inbild des leicht heruntergekommenen russischen Immigranten, wie es sie in Berlin dieser Tage in großer Zahl gab. Aber immerhin hatte er einen über die Schulter hängenden Beutel dabei, in dem sich vielleicht Strand- oder Badebekleidung befinden mochte. »Hallo, Sascha!« Und noch bevor Simon fragen konnte, ob dieser vielleicht die schon thematisierte Zeitung haben wollte, riss Sascha sie ihm wie selbstverständlich aus der Hand, setzte sich auf die Bank in der Mitte des Bahnsteigs und begann, das Blatt bei der Suche nach dem für ihn wichtigen Artikel beinahe zu zerpflücken. Simon drückte er nach und nach die Seiten in die Hand, die er nicht brauchen konnte. »Ah, ist hier. Deutscher Ozeanflug, geplant«, las er mit seinem breiten Akzent und genießerischer Diktion vor und erzählte, dass die Junkerswerke in Dessau mehrere Flugzeuge losschicken wollten, um den Beweis zu erbringen, dass Verkehrsflüge von der alten zur neuen Welt ohne Zwischenstopp möglich seien. Gewicht 3.700 Kilogramm, Aktionsradius 8.000 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 200 Kilometer pro Stunde. Sascha schmatzte genießerisch, als er das alles vorlas, gerade so, als handle es sich bei den neuen Flugapparaten um fliegende Delikatessen. Von den Nachrichten sichtlich befriedigt, holte er eine kleine Papierschere mit gerundeten Spitzen aus seinem Sakko, die er immer mit sich trug, und schnitt, ohne eine Erlaubnis des Zeitungsbesitzers einzuholen, die eben gelesene Meldung aus und verstaute sie zwischen den Seiten seines Notizbuches. Die derart ausgeweidete Zeitung gab er mit zufriedenem Grinsen an Simon zurück und hielt sich dann auch nicht mehr damit auf, weil die nächste S-Bahn in den Bahnhof Schöneberg einfuhr. Und mit dieser kam nun endlich auch die dritte im Bunde an. Hedi. Die Türen der rot-gelben S-Bahn gingen unter Warnsignalen auf und beiden, Simon und Sascha, schien es, als ob sie überhaupt nur für sie gehalten hätte. Denn Hedi erschien wie die Offenbarung dieses noch zögerlichen Sommertages. Sie trug eine leichte Leinenhose und Segeltuchschuhe und einen französisch wirkenden weißen Pullover mit dunkelblauen Querstreifen, wozu auch die Baskenmütze passte, die sie auf ihre kurzgeschnittenen blonden Locken gesetzt hatte. Sie trug einen gut gefüllten Picknickkorb unter dem Arm und trat ihnen mit strahlendem Lächeln entgegen. Hedi studierte eigentlich Mathematik, besuchte die Einstein-Vorlesung aber mit derselben Regelmäßigkeit wie Sascha und der neu dazugekommene Simon. Abgesehen davon, dass sie Simon schon bald durch ihre unbeschwerte Heiterkeit aufgefallen war, besaß sie die unter Physikstudenten seltene Eigenschaft, sich von den furchterregendsten Gleichungstermen nicht eingeschüchtert, sondern angezogen und sogar unterhalten zu fühlen. »Die Mathematik beschreibt nicht die Welt«, pflegte sie gerne zu sagen, »sondern analysiert logische Beziehungen, weshalb sie auch vollkommen exakt sein kann. Die Physik hingegen ist welthaltig, durch und durch, und daher immer nur annähernd genau. Ein Physiker schätzt doch eher. tastet sich heran und ist mit einem großen Ungefähr zufrieden. Manchmal aber, und das ist dann das Schöne, können die schlampigen Herren Physiker dann doch etwas aus dem Werkzeugkasten der exakten Mathematik gebrauchen. Einstein selber war das beste Beispiel dafür. Er war intuitiv und alles andere als ein herausragender Mathematiker. Und so war es das eine oder andere Mal vorgekommen, dass er Hedy verschmitzt um Hilfe gebeten hatte, um einen Gedanken, der ihm gerade erst auf dem Weg zur Vorlesung gekommen war, versuchsweise in Mathematik zu fassen. Denn Einstein dachte viel mehr in Bildern und Metaphern als in Formeln. Die S-Bahn kam pünktlich auf die Minute und das Trio fand bequem Platz. Simon blickte nach draußen und sah, dass das Wetter immer besser wurde, je mehr von Berlin sie hinter sich ließen. Plötzlich stand der Himmel blau zwischen dem Kieferngrün der Wälder, durch die sie fuhren. Am Bahnhof Nikolassee, einem Miniaturschlösschen aus rotem Stein, stiegen sie aus. Nach etwa 10 Minuten erreichten sie das Strandbad, ein gelb getünchtes Haus mit hohem, spitz zulaufendem Giebel neben einem niedrigen, hölzernen Eingangsbereich. Auf der Erde, die man hier am Wannsee Sand nannte, breiteten sie Hedis Decke aus. Sie verteilte mitgebrachte kleine Sandwiches mit Gurke und schenkte jedem gezuckerten Tee ein. Sie hatte auch noch Kuchen dabei, aber den sollte es später geben. Dann verschwand Sascha in einer Umkleidekabine und kam sodann in einem Badetrikot heraus, wie man sie vor dem großen Krieg getragen hatte. Er legte seine Kleidung in einem Haufen auf der Decke ab und war schon wieder unterwegs, rief ihnen zu, ein Ruderboot mieten zu wollen. Er sei seit seiner Jugend ein Ruderer und wolle ihnen zeigen, wie man sich in die Riemen legte. Simon hatte nur eine Badehose dabei und Hedy trug einen knapp sitzenden, hellblauen Zweiteiler mit kurzer Hose und einem taillierten Oberteil. Ihre von Sommersprossen bedeckte, schon leicht gebräunte Haut und ihr blondlockiges, kurzes Haar kamen darin derart gut zur Geltung, dass es Simon fast wehtat. Unverhohlen ließ auch Hedy ihre Blicke über Simons Athletenkörper wandern. »Was ist dir da passiert?«, fragte sie dann und wies auf die lange Narbe, die sich über Simons rechte Schulter zog. »Da habe ich vor ein paar Jahren einmal etwas zu heftig getackelt.«
»Was?«
»Tackeln. Rugby. Wenn du jemanden zu Fall bringst. Damals ging das schief, bin unglücklich aufgekommen und habe mir die Schulter gebrochen. Musste operiert werden.« Er lachte. »Die Betäubung war das Seltsamste, was ich bis dahin erlebt habe. Mit einem Schlag weg. Wieder aufgewacht? Vorbei. Daran erinnere ich mich bis heute.« »Darf ich?«, fragte sie. Simon nickte. Und so vorsichtig, als wäre die Narbe ganz frisch, fuhr sie mit der Kuppe ihres Zeigefingers unter dem rot lackierten Nagel über die Narbenwulst und verzog dabei bedauernd ihren schönen Mund. »Du Armer!«
»Gar nicht.«
»Hallo! Hier!« brüllte nun vom Wasser her Sascha, der sich bereits vorzüglich mit den Rudern arrangiert zu haben schien und das weiß lackierte Boot so nahe wie möglich an das Ufer herangesteuert hatte, ohne auf Grund zu laufen. »Wir kommen schon«, rief Hedy, sprang auf und wollte Simon von der Decke ziehen. »Geh du allein, Hedy. Mag hier ein wenig faul sein, ja? Ich passe auf unsere Sachen auf.« »Gut, du Faulpelz.« Sie ließ von ihm ab und lief los, spritzte durch das seichte Wasser und Simon konnte von seiner Decke aus sehen, wie erfreut Sascha zu sein schien, dass er mit Hedy alleine sein würde. Mit großen, ausholenden Bewegungen legte er sich in die Riemen, sein Körper im rot-schwarz gestreiften Badeanzug wippte vor und zurück. Hedy drehte sich zum Strand, winkte Simon lachend. Simon winkte zurück und sah mit Genugtuung, dass Sascha sich anscheinend vorgenommen hatte, Hedy bis an das gegenüberliegende Ufer zu rudern, um sie möglichst lange für sich alleine zu haben. Bestimmt erzählte er ihr gerade etwas über die Möglichkeit raketengetriebener Schiffe. Als das Boot mit seinen beiden Freunden nur noch eine weit entfernte Miniatur war, langte Simon nach Saschas Sakko, durchsuchte die Innentasche und fand dessen Wohnungsschlüssel. Es waren 3 Stück an einem lockeren Bund. Einer für die Haustür, einer für die Wohnung und der dritte, der kleinste, gehörte womöglich zu so etwas wie einem Safe. Schnell zog er nun aus seinem Rucksack einen Beutel mit den in stabilen Blechdöschen mitgebrachten Paraffinmatrizen heraus und machte von jedem der Schlüssel einen doppelten Abdruck, von jeder Seite einen. Er verschloss die Döschen und steckte sie zurück in den schwarzen Samtbeutel, den er im Rucksack verschwinden ließ. Dann legte er den Schlüsselbund in Saschas Sakko zurück. Da war auch Saschas Brieftasche. Er klappte sie auf. Sein Pass, ein sowjetischer mit allen Stempeln von deutscher Seite. Alexander Borisowitsch Schaschewski, entzifferte er die kyrillischen Buchstaben. Rasch holte Simon die kleine Schnellkamera aus ihrem Etui, die ihm wie das Paraffin von Scully besorgt worden war, und fotografierte Pass und Visum. Man konnte nie wissen. Als er auch die Brieftasche wieder ordnungsgemäß verstaut hatte und alles so unberührt aussah wie zuvor, spürte er, dass sein Herz heftig schlug. Er war zwar aufgeregt, das ja, aber er hatte kein schlechtes Gewissen. Denn er hatte mit den Schlüsseln, die über Nacht nachgemacht werden würden, ja nichts wirklich Böses vor. Gut, er hinterging Sascha, aber das war nun einmal nicht zu vermeiden. Das gehörte zu dem Spiel, auf das er sich eingelassen hatte. Es richtete sich nicht gegen die Person Alexander Schaschewskis, sondern diente lediglich der Aufklärung und Informationsbeschaffung mit höherem Ziel. Zum Wohle der Menschheit womöglich. Vielleicht würde er ja auch gar nichts von Bedeutung finden und hätte Sascha damit insgeheim noch einen Gefallen getan, weil dann seine absolute Unschuld bewiesen war. Und mit Hedi hatte es schon rein gar nichts zu tun, dachte er sich. Wo waren die beiden jetzt? Er sah das winzig kleine Boot weit draußen.
Vielen Dank. Sie hören Radio 3 live aus dem historischen Sendesaal im RBB Atom von Steffen Kopetzky, die feierliche Premiere, und gelesen hat gerade für uns Christian Berkel. Sehr, sehr herzlichen Dank. Steffen Kopetzky, Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie hätten sich selten mit einer Figur so identifiziert wie mit diesem Simon Bentley. Wie kommt das? Was hat er für Merkmale? Was zeichnet ihn aus?
Es ist der Charakter eines unschuldigen, aber aufgeschlossenen jungen Mannes, der von jemand anderen in eine Situation geschickt wird. Wir haben jetzt gerade die erste Szene gehört, also seine erste Agententätigkeit. Und im Grunde arbeite ich bei meinen historisch-politischen Romanen eben auch so. Ja? Also es gibt einen Stoff, den ich gerne ergründen möchte. Und dann beginnt der Stoff selbst, mich reinzuziehen. Ich muss anfangen, mich zurechtzufinden, das Historische, den Kontext ergründen, aber eben auch die Figuren, die historisch wirklichen Figuren, die es gegeben hat, versuchen zu verstehen. Und im Grunde fühle ich mich beim Recherchieren, beim Schreiben jedes Mal wieder wie so eine Art Agent, der ein Geheimnis lüften soll. Und das macht Bentley ja auch. Also er ahnt in dem Moment natürlich gar nicht, was er eigentlich da in Bewegung setzt. Für ihn ist es eben eine Beobachtung eines russischen Raketenspezialisten, der wohl Berichte schreibt für den russischen, den sowjetischen Militärgeheimdienst. Ja, aber er möchte im Grunde ja nur Bericht erstatten. Er hat keine Ahnung, was da daraus folgen wird. Und so dieses Geworfensein, die Suche, ein Rätsel zu lösen, zu agieren, auch verschiedene Rollen anzunehmen, also das alles, was ein Geheimagent tut, das macht ein Autor auch. Insofern ist es die perfekte Figur.
Und war Ihnen von vornherein klar, das soll ein Brite sein? Das ist ja auch schon doch eher ungewöhnlich, dass ein deutscher Autor sich diese Figur nimmt als Identifikationsfigur.
Naja, also wir wollen ja international und europäisch sein und auch amerikanisch. Ich habe ja schon mal einen Roman geschrieben, der eine eindeutig American Novel ist, Propaganda. Das ist ein Amerikaner, der da erzählt. Es gibt einen russischen Roman, Damenopfer, in dem ich die russische Literatur und ihre verschiedenen Qualitäten miteinander verquirlt habe. Und jetzt eben eine britische Perspektive auf aber deutsche Zeitgeschichte. Und das hat aber den guten Grund, dass eben die Briten ja diejenigen waren, die von der Insel aus das Geschehen auf dem Kontinent verfolgt haben, auch eben als Geheimdienst verfolgt haben. Und diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland während der 20er Jahre, für die Schaschewski steht, die es ja auch wirklich gab, die erregte eben das Misstrauen der Briten. Und die haben das von Anfang an beobachtet. Und deswegen musste es im Grunde eine britische Perspektive sein. Später dann im Krieg waren die Briten die Ersten, die sich Hitler widersetzt haben, der deutschen Invasion widersetzt haben und die dann am Schluss auch alleine gegen das Deutsche Reich standen und sich eben auch nicht unterkriegen ließen. Das heißt also, die Briten sind im Grunde dann für diese Geschichte, die britische Perspektive ist für diese Geschichte eigentlich die richtige.
Very British ist ja auch die Tatsache, dass da Rugby gespielt wird. Also natürlich hätte jetzt Simon auch Cricket spielen können oder von mir aus Tennis, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass da wirklich ja im Grunde edle Gentlemen aufeinander losgehen, sich im Schlamm wälzen. Es ist ja eigentlich erstmal eine sehr skurrile Sportart.
Ja, und das Interessante und ich finde auch deswegen passende für das Genre des Agentenromans ist, dass Rugby auf einem Regelbruch basiert. Also es ist die Legende und ist auch belegt, eben bei einem Fußballspiel, also einem normalen Fußballspiel, nahm plötzlich in einem Geistesblitz ein Spieler den Ball unter den Arm, also hat ein Foul begangen und ist dann weggelaufen mit dem Ball in Richtung des gegnerischen Tors. Und alle wollten ihn aufhalten, weil das ja eben gegen die Regeln waren. Und er ist eben so geschickt ausgewichen, dass ihn keiner stoppen konnte. Und er hat dann den Ball hinter die Torlinie gebracht und gesagt, war das nicht fantastisch, mein Lauf? Ab jetzt spielen wir dieses Spiel immer so. Und Rugby basiert also auf einem Regelbruch, ist aber andererseits eine der Sportarten mit den allermeisten Regeln. Also es gibt beim Rugby für alle möglichen Situationen klar definierte Regeln und das finde ich sehr bezeichnend auch für Imperien. Erstmal überfällt man ein anderes Land, also der maximale Regelbruch, man führt Krieg, man erobert es und dann sagt man, Schatz her, das war jetzt notwendig, wir mussten da eingreifen, aber jetzt kommt die Zeit der Verträge. Und dann gibt man dem besiegten Land einen Vertrag und sagt, das sind jetzt die Regeln, nach denen wir spielen und jetzt hat doch alles wieder seine Ordnung. So haben die Briten im Grunde dieses riesige Reich aufgebaut, also erst die Regel brechen und dann anschließend neue Regeln einführen. Das machen Imperien im Übrigen immer. Und auch der Geheimdienst ist ja so, dass er im Grunde ja er möchte die Regularität wahren, aber dazu benutzt er eben alle möglichen irregulären Tätigkeiten und Tricks. Insofern ist Rugby die richtige Sportart. Und es ist ein Mannschaftssport. Ja? Wir sehen immer den einsamen Agenten, der irgendwo steht und für sich alleine agieren muss. In Wahrheit sind gute Geheimdienste natürlich riesige Organismen, die ein Team bilden und eben zusammenarbeiten. Also es sind viele Aspekte, die das finde ich sehr gut treffen.
Und da haben wir ja seinen späteren Chef, den Scully, auch gesehen, wie der sich genau den richtigen Mann rauspickt. Denn Simon hat da auch eine ganz spezifische Rolle in dieser Mannschaft, ne?
Ja, genau. Er ist der Verbinder. Und damit ist es eben auch so eine fast schon wieder literarische Figur. Man spricht ja beim historischen Roman eben öfters von der mittleren Figur, also der Figur, die das historische Geschehen mit der Gegenwart des Lesers verbindet. Und das ist ja schon der Begriff selber, ja. Er ist der Verbinder, also er ist im Grunde unser Agent, die wir heute in diese Zeit reinschauen wollen und verbindet unsere Gegenwart mit dem damaligen Geschehen.
Ja, schon in diesem allerersten Abschnitt steckt eine Menge drin und man hört, also Simon ist nicht nur in Berlin wegen seiner akademischen Laufbahn, sondern es geht da also ganz klar auch schon darum, eben seinen im Grunde ja Kommilitonenfreund auszuspionieren. Warum macht er eigentlich sofort mit? Warum lässt er sich sofort anwerben? Ist das ein Abenteuer für ihn?
Also er kommt aus einer Arbeiterfamilie und er hat eben mit einem Sportstipendium in Bristol studieren können, aber nur Ingenieurswissenschaften. Und er sehnt sich eigentlich nach der Physik. Und da ist eben der Hörsaal von Albert Einstein der Ort, an den er kommen will. Und man versichert ihm ja, also das Stipendium, es dient im Grunde nur der Informationsbeschaffung. Er soll ja nichts Böses tun, es wird niemandem was geschehen. Und deswegen lässt er sich vielleicht etwas zu naiv darauf ein und kommt damit in den Bannkreis von etwas, was ich in dem Roman das dämonische Element nennen würde. Also er bemerkt dann natürlich im Laufe der Zeit, dass wenn er Dinge beobachtet, dass er sie auch verändert. Und wenn er dann später zurück ist im Broadway und dann eben tatsächlich der Krieg beginnt, versucht er sich ja vorzustellen, woran arbeiten die Deutschen, was für Waffen denken die sich aus. Und gleichzeitig merkt er eben, dass er durch seine Beobachtung, durch seine Analysen, die er dann weitergibt, natürlich auch in Großbritannien und in Amerika ähnliche Dinge in Gang setzt. Das heißt also, er kommt dann nicht mehr aus diesem Bannkreis raus, dieses Dämonische, das ihn dazu bringt, auch die Wirklichkeit zu beeinflussen und auch Dinge zu schaffen, die er eigentlich verhindern möchte.
Ja, und das ist nicht ganz unerheblich auch für dieses Trio, diese ja drei jungen Leute da am Wannsee, die mich sofort vielleicht auch durch die Kleidung von Hedy sofort an Jules und Jim erinnert haben. Man denkt also sofort an diese, ja, da knistert es zwischen diesen dreien und ich weiß gar nicht, wie viel wir eigentlich verraten dürfen, was zwischen diesen dreien dann weiterhin passiert.
Naja, wir können schon sagen, dass Scherschewski Alexander dann lange Zeit von ihm beobachtet wird und er wird dann zurückgerufen, geht zurück in die Sowjetunion und in dem Augenblick, wo Sascha weg ist, ohne den Kontakt ganz aufzugeben, aber wird er eben mit Hedy, kommen die beiden sich näher, sie kommen zusammen. Vorher waren sie immer drei Freunde und plötzlich sind sie eben ein Liebespaar und es ist für ihn die glücklichste Zeit. Er promoviert in Dresden über Verbrennungsphysik, also er ist auch Teil dieser Physikwelt, die sich mit Raketen, mit Verbrennung, mit diesen Dingen beschäftigt und über Hedy hat er auch Verbindungen zu den Raketenenthusiasten von Tegel, also in Berlin hier hat dieser Verein ja in den 20er Jahren angefangen, privat an Raketen zu forschen, aus denen dann später eben das große Raketenbauprogramm wurde. Das war am Anfang wirklich ein Enthusiastenverein. Und plötzlich dann wird er abgezogen über Nacht. Er erfährt überhaupt nicht, warum. Er muss Berlin verlassen. Er kann sich nicht von Hedy verabschieden. Und später bekommt er dann auch mit, dass er Teil, im Grunde benutzt wurde, dass er Teil einer groß angelegten Intrige war, die sich gegen die militärische Führung, die militärische Elite der Roten Armee richtet und dann einen Riesenmassaker auslöst, also eine Wahnsinnskettenreaktion, die er im Grunde, wo er das beginnende Element war. Und das verstört ihn dann derart, dass er zurück in England mit dem britischen Geheimdienst eben im Grunde nie wieder etwas zu tun haben will. Sein eigenes Leben ist ein bisschen ruiniert und er arbeitet als Lehrer an einem College und dann aber...
Dann aber dürfen wir nicht weiter verraten.
Beginnt der Krieg und er wird zurückgeholt.
Ja, und ich meine, tatsächlich sind wir ja hier in dieser Szene am Wannsee in einem sagenhaften Idyll, aber trotzdem zieht weltpolitisch doch schon ein großes Unwetter auf. Das ist wirklich deutlich spürbar. Zu der nächsten Lesestelle springen wir über einen langen Zeitraum. Also wir haben schon viel gehört. Hedy und Simon werden ein sehr, sehr glückliches Paar. Aber aufgrund des Kriegsausbruches, aufgrund seiner eigenen Agententätigkeit, aufgrund der Wirren dieser ja auch wirklich sich gegenüberstehenden Mächte, werden die beiden also gezwungen, auseinanderzugehen, beziehungsweise es ist eigentlich viel dramatischer, Simon verlässt Hedy, ohne ihr auch nur einen Ton zu sagen. Er lässt sie zurück und in völliger Unwissenheit, warum er eigentlich geht von heute auf morgen. Und die Ereignisse in der Welt, spezifisch in Europa, überschlagen sich. Also die Welt ist bestürzt und fassungslos über Hitler-Deutschland, sowohl was die Außenpolitik betrifft. Und das finde ich auch in Ihrem Roman sehr, sehr interessant. Da wird auch schon relativ früh, wenigstens in den Kreisen um Simon herum, publik, was auch innenpolitisch passiert, was zum Beispiel mit den Juden in Deutschland passiert. Das ist also auch ein sehr, sehr wichtiges und großes und auch furchtbar anschauliches Kapitel in diesem Buch. Die Verfolgung und Ermordung der Juden, ein großes Thema. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wird Simon also in das Innere dieser Geheimwaffenspionage versetzt. Er entdeckt da wichtige Informationen über die deutsche Raketenforschung und das Schlimme, er entdeckt also dann auch viele geheime Namen von Wissenschaftlern und er entdeckt auch Hedys Namen. Es wird sehr, sehr schnell deutlich, dass Simon in dieser Zeit also längst nicht nur in geheimdienstlicher Manier arbeitet, sondern er ist auch natürlich besessen von der Idee, Hedi zu finden, Hedi wiederzufinden. Und er ist aber auch total ambivalent, weil er überhaupt nicht weiß, inwieweit sich Hedi eigentlich mitschuldig macht an diesem System, was er als Brite ja nun bekämpfen will. Was auch wichtig ist, je länger der Krieg dauert, desto präsenter wird die Bedrohung durch die deutschen Raketen. Auch wenn die Deutschen ansonsten mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Aber diese Raketen, da gibt es also die wildesten Gerüchte, wie weit die Deutschen da auch inzwischen sind technisch. Und ich würde vorschlagen, wir springen ruhig in dieses zweite, in diesen zweiten Leseteil. Da befinden wir uns im Spätsommer 1944. Es gibt also Gerüchte über die neue Wunderwaffe der Deutschen. Die machen die Runde und wir lernen hier auch einen sehr, sehr gefährlichen Strippenzieher kennen, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Ich würde vorschlagen, wir hören den zweiten Leseteil. Christian Berkel liest aus Atom von Steffen Kopetzky.
Genau ein Jahr dann nach der Bombardierung Peenemündes, die Invasion in der Normandie war geglückt und Paris gerade erst befreit worden, veröffentlichte der bekannte SS-Schriftsteller Joachim Fernau im Völkischen Beobachter den Text »Das Geheimnis der letzten Kriegsphase«. Bald überall im Reich nachgedruckt und in Radiosendungen verlesen, sodass von den alten Leuten bis zu den Schulkindern alle über dieses Geheimnis redeten, erreichte das Fernau-Märchen auch die Presse auf der Insel und die Analytiker in London. »Wir geben Raum«, um Zeit zu gewinnen, damit hatte Fernau die Aufgabe von Paris von einer militärischen Niederlage in einen klugen taktischen Schachzug umgemünzt. Von langer Hand geplant, so stellte Fernau es dar, locke der Führer die Alliierten immer weiter nach Osten, um in der Zwischenzeit das noch gänzlich unbekannte deutsche Arsenal zurechtzulegen, welches er nur die Wunderwaffen nannte. Wunderwaffen. Und mit denen würde man natürlich den Krieg gewinnen. Es war ein schöner Spätsommertag, Anfang September 1944, als Simon dieses Propagandamärchen las. Warum es ihn tatsächlich beunruhigte, lag daran, dass sie seit geraumer Zeit nicht mehr wussten, wo die Raketen gebaut wurden. Denn nach der Bombardierung des Aerodynamischen Instituts auf der Insel Usedom war ein neuer Mitspieler in den Raketenbau eingestiegen, die SS. Deren oberster Bauchef, ein gewisser Gruppenführer General Dr. Ing. Hans Kammler, hatte binnen weniger Monate eine unterirdische Raketenfabrik errichtet. Er war aber nicht nur der Organisator des Fabrikbaus, sondern schien überdies das ganze Raketenwesen der Deutschen an sich gezogen zu haben und dabei zu sein, den Einsatz gegen England vorzubereiten. Hinter dieser noch undeutlichen Figur waren Werner von Braun und all die anderen Wissenschaftler gleichsam verschwunden. Kammler warf seinen Schatten über sie. Auch von Hedi hatte Simon seit einem Jahr keinerlei Neuigkeiten. Sie hätte bei dem Bombenangriff vor einem Jahr schwer verletzt oder auch getötet worden sein können. Vielleicht aber war sie jetzt auch in der neuen Fabrik eingesetzt. Er wusste es nicht. In Bletchley Park tauchte ihr Name nicht auf. Angespannt, frustriert, sorgenvoll wartete er auf irgendetwas, auf ein Zeichen. Dies erschien nur wenige Tage nach der Fernau-Sage über die Wunderwaffen. Die erste deutsche Großrakete schlug in London ein. Ihr offizieller Name war Vergeltungswaffe 2, V2. Es hatte ein bescheidenes Einfamilienhaus in Chiswick erwischt, weit vom Zentrum entfernt. Nun war es Kammler also gelungen, diesem Dreckskerl, dachte Simon, als er die Einschlagstelle am nächsten Tag besichtigte. Anstelle des Hauses klaffte da ein Krater von etwas mehr als 10 Metern, an dessen Rand sich die Trümmer häuften, wie auf jenem Eismeergemälde von Caspar David Friedrich, zerborsten und von elementarer Gewalt neu aneinander geworfen. Teile des Daches, Balken und Firmierung steckten darin. Es stank infernalisch. Simon bückte sich und hob ein etwa 20 Zentimeter langes Alu-Rohrstück auf. Es war an beiden Enden verschmort, abgesehen davon aber identifizierbar. Simon nahm unter dem pestilenten Ruß noch eine Spur Methylalkohol wahr. Vermutlich gehörte es zu einer Düse, mit der eine der drei Komponenten des Treibstoffs eingespritzt worden war. Es gab noch etliche andere Schaulustige, darunter Kinder mit kurzen Hosen, barfuß. Ein magerer kleiner Junge mit erheblichen Zahnlücken und struppigen roten Haaren tat es Simon nach und suchte unter den missbilligenden Augen der Polizisten das Trümmerfeld nach Fundstücken ab, auch wenn er nicht wusste, um was es sich dabei handeln mochte. Er war 4 oder 5 Jahre alt und legte enormen Eifer an den Tag. Es war ihm scheinbar die größte Selbstverständlichkeit, dass Gebäude verschwanden, so wie sich Milchzähne lösten, wenn man etwas zu fest in einen Kantenbrot biss. Seit er auf der Welt war, befand sich England im Krieg. Was würde da für eine Generation heranwachsen, dachte Simon, die mit solchen Eindrücken groß wurde. Er wanderte noch ein wenig um den Krater herum, der mehr als 10 Meter tief war. Trümmer waren 100 Meter und weiter geschleudert worden. Der Anblick war umso erstaunlicher, wenn man wusste, dass diese brutale Verwüstung vom technisch fortschrittlichsten Gegenstand hervorgerufen worden war, den die Menschheit bisher gebaut hatte. Ich möchte Ihnen heute jemand vorstellen. Leutnant Simon Battley vom MI6 Scientific Intelligence. Er ist als Vertretung für den verhinderten Oberstleutnant Jones hier. Bei den Stabschefs bemerkte man anerkennendes Nicken. Churchill genehmigte sich einen Schluck Brandy. Obwohl er die meiste Zeit hier unter Tage verbrachte, war er von rosiger Gesichtsfarbe, was gewiss an den Höhensonnenlampen lag, die überall in den Gängen hingen. Mit seinem Bunker-Einteiler sah Churchill aus wie ein großes Kind in einem Strampelanzug. Als sei er schon herausgewachsen und wieder hineingeschlüpft. Ein großer, älterer Bruder, der seinen jüngeren Geschwistern, der ganzen britischen Bevölkerung, seine Verbundenheit demonstrieren wollte, indem er das spezielle Zweckgewand des Luftkrieges trug. Seine Sekretärinnen, 3 an der Zahl, die um ihn herum saßen und mitstenografierten, pflegten einen erwartbar mondänen Look. Die 3 rauchenden Stabschefs trugen korrekte Uniformen, die Minister sahen ministrabel aus, aber ihr großer Bruder gab sich brüderlich. Weiße Unterwäsche blinkte unter der kragenlosen, offenstehenden Knopfleiste des Siren Suit hervor. Es hätte vollkommen lächerlich wirken können, aber gerade weil er sich dieser Gefahr aussetzte, war es das Gegenteil. Es hätte auch zu einem Kommunisten gepasst, wäre da nicht die teure Zigarre gewesen. Auf jeden Fall war der Anzug so schlicht, dass ihn nur jemand von großer Bedeutung tragen konnte. Ein Mechaniker-Einteiler mit Nadelstreifen. Als der deutsche Blitz über die Insel getobt war, hatte sich Churchill erstmals darin fotografieren lassen. Also saß er nun auch in seinem War Room Bunker, dem unterirdischen Sitz des Kriegskabinetts, im Strampler da, die Zigarre in der Hand, deren Rauch umgehend von der Belüftung abgesaugt wurde. Insofern wir erfahren haben, dass gestern eine V2-Rakete in Essex und heute Morgen gegen 9 Uhr eine in Orpington eingeschlagen ist und um 9:30 in... Hier zögerte er kurz und ließ seine Zahnreihen nachdenklich malen. Madeline Laver, hat sich die erste Frage, die ich Ihnen stellen wollte, Leutnant Battley, erübrigt, nämlich, ob wir noch mehr von diesen verfluchten Angriffen zu erwarten haben würden, begann der Mann im Sirenenanzug. Er kennt die Einschlagsorte? Und ihre Uhrzeit ohne abzulesen, dachte Simon. Er hatte zuvor auf dem Flur mit einem anderen Leutnant gesprochen, einem Südostasien-Spezialisten, der vor ihm dran war. Vor dem wartete ein anderer und so den ganzen gemauerten und mit Kalk geweißelten Flur auf der hölzernen Bank entlang. Und jeder der Leutnants, Captains und anderen Ränge kam aus einer eigenen Welt. und jede von ihnen konnte kriegsentscheidend sein. Beim Mann im Mechanikeranzug liefen sie ein und zusammen. Er überwölbte sie alle, wie eine zusätzliche Dimension. Simon hatte mehr als 2 Stunden gewartet, bis er endlich dran war, als Letzter. Nun wirkte es so, gerade auch wegen seines barschen, gleichförmig die Worte malenden Tons, als habe sich der große Bruder schon seit Tagen mit nichts anderem beschäftigt. Im August vor einem Jahr flog die Royal Air Force einen schweren Luftangriff, sagte Churchill, der Raketenfabrik der Deutschen galt, an der Ostsee. Peenemünde, Sir, sagte Simon. Richtig, wurde ausgiebig bombardiert. Woher also jetzt die Raketen? Bei der Bombardierung etwas schiefgegangen? Der Luftangriff war ein schwerer Schlag, kein Zweifel. Aber die Prüfstände und andere wichtige Einrichtungen wurden nicht zerstört. Wir haben wohl eher die Wohnviertel getroffen. Dann produzieren die Deutschen also dort munter ihre V-Raketen und wir schauen zu? Ganz so ist es nicht. Forschung und Entwicklung sind weiterhin teilweise in Peenemünde, aber die Raketenproduktion selbst, die Fabriken dafür, wurden neu errichtet. Unterirdisch. Es gibt mehrere. Auch in Österreich. Zusammengebaut werden die Teile dann in einem großen Stollensystem namens Mittelwerk. Weiter bitte. So wie es aussieht, wurde in diesem Jahr mehr als nur eine neue Fabrik gebaut. Auf jeden Fall ist der Mann, der alles organisierte, ein SS-General namens Hans Kammler, auch derjenige, der die mobilen Raketenabschusseinheiten befehligt. Er stellt auch die Eisenbahnzüge zusammen, mit denen die Raketen an die holländische Küste transportiert werden. Er hat die Loks, den Treibstoff, kämpfende Einheiten und Wachmannschaften. Diese SS-Baubataillone sind in der Kampfkraft und Personalstärke erheblich angewachsen. Was können Sie uns zu diesem Kammler sagen, seinem Hintergrund? Wir wissen leider kaum etwas über Dr. Ingenieur Hans Kammler, berichtete Simon dem kleinen, gewachsenen Premier im Sirenenanzug. Aus Stettin, Vater Offizier, preußisch-konservative Familie, studiert Architektur an den Technischen Hochschulen von Danzig und München. Ab 1932 arbeitet er freiberuflich für öffentliche Bauverwaltung. Die Geschäfte gehen mäßig. Mit der Machtübernahme beginnt sein Aufstieg in der Bürokratie. Er erfuhr sodann von Simon, dass Kammler seit 1933 auch SS-Mitglied, ab 1940 fester Mitarbeiter des SS-Wirtschaftsamtes geworden war. Dort lag seine Zuständigkeit bei der Errichtung, dem Betrieb und der wirtschaftlichen Nutzung der Konzentrationslager. Das heißt, Herr Leutnant, dass Kammler die Konzentrationslager gebaut hat und baut. Das ist sicher. Zum Beispiel Birkenau, die Erweiterung von Auschwitz, bis ins Detail von Kammler geplant und umgesetzt. Viel mehr wissen wir nicht, aber das, Simon überlegte kurz, reicht ja vielleicht für die Anwesenden schon. Churchill schwieg. Der ganze Raum schwieg. Man hörte die Lüftung. Durch die Expansion des Lagerwesens und zahllose Kooperationen mit der Industrie sind die SS und ihr Wirtschaftsamt enorm gewachsen. Kammler ist Himmlers Bauchef und das bedeutet auch, dass er über Unmengen an Arbeitskräften verfügt und sie einzusetzen weiß. Sklaven, sagte Churchill. Mittelwerk ist durch Zwangsarbeit entstanden, richtig. Und dadurch, dass Kammler diese unterirdische Raketenfabrik in so kurzer Zeit errichtet hat, machte er sich derart unentbehrlich, dass man ihm vor einem Monat auch das Kommando über die Abschusseinheiten gegeben hat. Kammler ist jetzt de facto der Herr über das gesamte Raketenprogramm. Als er das aussprach, dachte Simon unweigerlich daran, dass Kammler und die SS die Kontrolle auch über die Wissenschaftler übernommen haben dürften. Wie die Sklavenarbeiter die Kammler aus den Konzentrationslagern bezog, waren die Spezialisten aus Peenemünde nun gleichfalls ihres einzigartigen Wissens wegen nicht mehr frei. Es löste ein bitteres Gefühl in ihm aus, wenn er daran dachte, dass Hedi nun in der Gewalt dieses SS-Bürokraten war. Seit dem gescheiterten Putsch der Wehrmacht gibt es sowieso nur noch die SS. Die hat doch jetzt alles in der Hand. Himmler! Brüllte Churchill mit einem Mal und schlug mit der linken Faust krachend auf den Tisch, sodass sein Cognacglas bebte, fast umfiel. Dann machte seine persönliche Sekretärin mit strenger Stimme die Bemerkung, dass man in 5 Minuten zum Schiff nach Kanada müsse. Richtig. Sonst werden die Historiker einst unser Fehlen ungünstig bemerken. Es geht immerhin um die Nachkriegsordnung. Also danke ich Ihnen für das Briefing zu diesem Kammler. Wir wollen auf dem Laufenden bleiben.
Sie hören Radio 3. Wir feiern die Premiere von Atom von Steffen Kopetzky und Christian Bergel hat für uns gelesen. Herzlichen Dank auch für diesen fantastischen Churchill, so wie Sie ihn uns gegeben haben. Ja, Simon Bentleys Zusammentreffen mit Churchill, das ist schon sowas wie eine der Schlüsselszenen in diesem Buch. Wie haben Sie diese Szene konzipiert? Also allein der Dress ist ja schon mal bemerkenswert, so wie überhaupt ganz, ganz toll recherchiert ist, wenn es um Kleiderfragen geht. Und die scheinen ja eigentlich in diesen Zeiten mitunter wichtiger denn je, in diesen Kriegszeiten. Das Auftreten ist enorm wichtig.
Ja, Churchill ist ja bekannt mit seinem Empire-Style, mit Zylinder und Zigarre. Er hat aber tatsächlich während des Blitz, also während der deutschen Angriffe auf London und andere Städte, eben den Siren-Suit gesellschaftsfähig gemacht und ihn beworben. Das war im Grunde das Modell, ja, also man trägt seinen normalen Maßanzug als Gentleman in London und sobald dann die Deutschen angreifen, geht man runter in den Bunker. Das waren dann improvisierte Bunker, eben auch die Untergrundbahn oder andere Keller, in denen man sich dann mit anderen zusammen hinlegen musste. Um nicht schmutzig zu werden, hat er sich diesen Mechanikeranzug drüber gezogen mit der Botschaft, wir lassen uns nicht irritieren, wir ziehen uns einfach einen Überwurf drüber und dann sind wir eben auch für den Bunker gut gekleidet. Und als ich dieses Bild von Churchill das erste Mal gesehen habe, wie er da steht und tatsächlich eben so einen ganz einfachen Eindruck macht, also wie ein Handwerker, wie ein Arbeiter, kam so eine Dimension bei Churchill dazu, die mir so nicht bekannt war. Und überhaupt gibt es ja sehr viele Aspekte, in denen auch, wo man dann eben sieht, auch die Briten haben damals zusammengearbeitet und haben eine ganz andere Form von gesellschaftlicher Solidarität entwickelt. Also das heißt, so leicht kommunistische oder sozialistische Züge bekam eben auch England, weil während der Krieg geführt wurde, ja auch klar war, das britische Empire geht währenddessen eigentlich den Bach runter. Die Kosten für den Krieg waren zu hoch und im Grunde war klar, die Welt nach dem Krieg würde ganz anders sein und vorher ließ man sich eben auch nicht erschrecken, sondern hat gesagt, wir müssen es irgendwie gemeinsam durchstehen und dafür steht Churchill. Und was seine sonstigen Bekleidungen angeht und seine Lebensgebräuche, da gibt es eben sehr interessante Bücher, insbesondere von seinen Sekretärinnen. Und die haben da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und da konnte ich mich extrem gut informieren über seine Gewohnheiten. Ja.
Aber tatsächlich spielt Kleidung im gesamten Roman eine große Rolle und das ist aber auch einer der Gründe, warum die Figuren für uns so anschaulich werden und auch dieses Zeitkolorit so stimmig ist. Das, was Sie gerade über England in Zeiten des Krieges erzählen, das wird in diesem Roman auch überdeutlich und das hat mich auch so beeindruckt. Wir sprachen auch schon im Radio kurz darüber, diese Szenen, wenn also die Menschen in die Bunker müssen, weil Deutschland angreift, dann scheint es fast so von der Stimmung her, als seien diese Bunker wie so improvisierte illegale Bars. Da steht Mobiliar vom Sperrmüll, da wird Alkohol ausgeschenkt. Das ist ja fast so eine Art subversive Partylandschaft.
Also auf jeden Fall war die Stimmung dort absolut trotzig und tatsächlich ist es so, dass viele Dinge, die wir dann später aus der Popkultur kennen, in den 50er Jahren, was dann mit den Beatles so der erste große Höhepunkt der Popmusik dann aus England war, vieles von dem aus der Nachkriegszeit wurde im Grunde in den Kriegsjahren entwickelt. Auch selber gemachte Kleider von den jungen Leuten. Da gibt es so eine Szene, wo eben die Klamotten der jungen Frauen beschrieben werden, die freche Sprüche auf ihren T-Shirts trugen, Matrosenhosen angezogen haben. Also auch das zum Beispiel, dass Frauen angefangen haben, Militärkleidung zu tragen von Männern, hatte so etwas Subversives im Sinne von, wir machen unseren eigenen Stil. Wir haben zwar schwindende Ressourcen, aber mit dem, was wir haben, kreieren wir etwas Neues. Und eine meiner Lieblingsgeschichten, wo ich gerne dabei gewesen wäre, ist eben das Hotel Savoy, eine der vornehmsten Hotels in London. Das wurde während des Krieges im Grunde so eine Art von Ersatzlokalität des Geheimdienstes, weil die hatten nicht mehr so viele Zimmer und Büros für Befragungen. Also haben sie gesagt, wir verlegen unsere Vernehmungen und wenn wir einen Doppelagenten anwerben, wir gehen dann immer ins Savoy und können anschließend dann unten auch essen. Das heißt also, das war so die zweite Station vom Broadway, das Savoy. Und die haben dann tatsächlich Kellerräume ausgeräumt und ihren Betrieb. Die haben in ihrer ganzen Geschichte kein einziges Mal zugehabt. Das Savoy ist stolz darauf, niemals an keinem einzigen Tag in 300 Jahren geschlossen gehabt zu haben. Und auch im Krieg haben sie unten im Keller weitergemacht und es war ja verdunkelt. Das heißt also, Tag und Nacht spielten nicht mehr die große Rolle. Und da entstand eben tatsächlich eine ganz neue Partykultur.
Ein herben Rückschlag, das muss man wohl sagen, ist dieser Angriff der V2-Raketen auf Großbritannien. Und da geht es wirklich ja längst nicht nur um die eigentlichen Schäden an den Gebäuden. Das ist vor allen Dingen ein ganz großer psychologischer Schaden.
Die V2 war eine Terrorwaffe. Also sie war an sich, obwohl sie natürlich schon für schlimme Schäden verantwortlich war und auch viele Menschen gestorben sind durch sie, war sie natürlich eine ineffiziente